Beim letzten Mal haben wir das Lebesgue-Maß definiert und die ersten, ja, elementaren Eigenschaften nachgerechnet. In der heutigen Vorlesung 16 wollen wir etwas genauer hinschauen und tiefergehende Eigenschaften vom Lebesgue-Maß beweisen. Auf der Seite 237 finden Sie den Satz mit der Nummer 8. Die Beschreibung von tiefergehenden Eigenschaften fängt so an: Man nehme irgendeine Teilmenge a von Rn, nichts weiter vorausgesetzt. Feststellung Nummer 1: Das Lebesgue-Maß von a kann ausgerechnet werden in der folgenden Weise. Man überdecke die Menge a durch abzählbar viele Kugeln bi, die sollen abgeschlossen sein, summiere die Kugelvolumina, also lnbi, und bilde anschließend das Infimum über alle solchen abzählbaren Kugelüberdeckungen. Die Nützlichkeit von der Charakterisierung, das sehen wir später in Anwendungen. Machen wir erstmal weiter. Nummer 2, Transformation oder eine Abschätzung, eine Kontrolle für das Lebesgue-Maß von Bildmengen unter Lipschitz-Abbildung. Also unser f hier ist eine Lipschitz-Abbildung von Rn in sich. Das heißt per Definition fx minus fy, Länge des Differenzvektors, lässt sich kontrollieren nach oben durch eine Konstante L mal Abstand der Argumente, also Norm von x minus y. Und das wird verlangt für alle x, y aus Rn mit irgendeinem L größer gleich 0. Und die Information, die man hat, das Lebesgue-Maß der Bildmenge FA ist nach oben abgeschätzt durch die Lipschitz-Konstante hoch n, die Dimension, mal Lebesgue-Maß der Ausgangsmenge. Konvention hierbei wie immer: Falls L 0 sein sollte und A eine Menge mit unendlichem Maß, dann ist die Vereinbarung 0 mal unendlich gleich 0. Das passt zusammen. L gleich 0, Lipschitz-Konstante 0 bedeutet, f ist konstant und eine konstante Abbildung transportiert irgendeine Menge in einen Punkt und dieser eine Punkt hat Lebesgue-Maß 0. Die Nummer 3 des Satzes beginnt auf der Seite ganz unten. Da betrachtet man spezielle affin-lineare Abbildungen t. Nämlich Tx ist per Definition fester Verschiebungsvektor x0 plus eine weitere Abbildung S angewendet auf x. Und diese weitere Abbildung S, das soll eine orthogonale lineare Abbildung sein. Die Info, die man bekommt, das Lebesgue-Maß von Bildern, also von Mengen Ta, a beliebig aus Rn, das ist gleich dem Lebesgue-Maß der Ausgangsmenge. Also vereinfacht gesagt, eine Verschiebung, das kennen wir ja schon, ändert nichts am Volumen. Man darf die Verschiebung aber auch mit einer orthogonalen linearen Abbildung kombinieren. Die Nummer 4, da schauen wir uns allgemeine lineare Abbildungen L an. L, irgendeine lineare Abbildung von Rn in sich. Und die Information, Maß der Bildmenge, also Lebesgue-Maß von LA, a beliebige Teilmenge, das ist die Determinante von L, davon der Absolutbetrag, mal Maß der Ausgangsmenge. Wieder mit der Konvention, wenn die Determinante verschwindet, dann ist Vorfaktor 0. Die Menge a könnte unendliches Maß haben, man vereinbart dann aber, das Produkt ist gleich 0. Warum? Wenn die Determinante verschwindet, dann bildet L in einen niederdimensionalen Unterraum ab. Und das haben wir ja vorher schon gesehen. Teilmengen, die in einem niederdimensionalen Raum liegen, die haben Lebesgue-Maß 0. Die Nummer 5 verallgemeinert das ein bisschen. Von Hyperebenen auf Mannigfaltigkeiten. Was haben wir da? Da ist A Teilmenge von einer m-dimensionalen Untermannigfaltigkeit, wobei die Dimension m der Untermannigfaltigkeit wirklich kleiner sein soll als die Raumdimension. Also mehr 3 Kugeloberfläche wäre so ein typischer Fall, dann ist das Lebesgue-Maß von dieser Menge A gleich 0. Und nochmal eingerahmt, wie gerade gesagt, die offene Kugel hat das gleiche Lebesgue-Maß wie die abgeschlossene Kugel. Anders formuliert, wenn Sie in den Teil 1 des Satzes zurückgehen, dann könnten Sie da die abgeschlossene Kugel auch durch offene Kugeln ersetzen. Noch eine Anmerkung zum zweiten Teil des Satzes. Beim zweiten Teil des Satzes geht es ja darum, das Maß des Bildes einer Menge unter einer Lipschitz-Abbildung auszurechnen. Wenn wir jetzt mit Maßen im strengen Sinn, im Sinne der Maßtheorie arbeiten würden, oder in unseren Termen, wenn wir unser äußeres Maß nur auf messbare Mengen letztendlich einschränken, dann müssten wir vorab zeigen, oder hier, wie es aufgeschrieben ist, auf der Seite 239, wenn man nur auf Borel-Mengen arbeiten will und sich auf Borel-Mengen A zurückziehen möchte, dann müsste man zeigen, dass das Bild F von A messbar ist, zumindest das, oder auch eine borelsche Menge, weil ansonsten macht es keinen Sinn, das Maß von der Menge zu berechnen. Also nochmal, wenn man den Maßbegriff einschränkt und meinetwegen nur A's aus irgendeiner Sigma-Algebra betrachtet, dann müsste man verifizieren vorweg, dass F von A auch in dieser Sigma-Algebra liegt, weil ansonsten Maß von der Bildmenge keinen Sinn ergibt. Das heißt, hier an der Stelle haben wir das Leben doch deutlich einfacher. Wir können einfach ln von F von A hinschreiben, ohne zu wissen, welche Struktur die Bildmenge überhaupt hat. Wir können das für jede Menge A ausführen. Ein wesentliches Hilfsmittel, auf dessen Beweis wir verzichten, das ist das Lemma in der zweiten Hälfte von Seite 239. Da geht es um folgenden Sachverhalt, der für sich genommen eigentlich auch interessant ist. Man nehme irgendeine offene Menge in Rn. Irgendeine zu relativieren, die sei noch beschränkt. Dann wird behauptet, es gibt abzählbar viele, paarweise disjunkte, abgeschlossene Kugeln, Bi, in dieser Menge, sodass das Maß von U gleich der Summe der einzelnen Kugelvolumina ist und das wiederum ist gleich dem Maß der Vereinigung der Kugeln. Die zweite Gleichung ist offensichtlich, weil wir wissen, die Kugeln sind borelsche Mengen, messbare Mengen bezüglich des Lebesgue-Maßes. Auf disjunkten Familien von messbaren Mengen haben wir die Additivität, das heißt, das Maß der Vereinigung der Kugeln ist wirklich gleich der Summe der Einzelmaße. Interessant ist die erste Gleichung, nämlich, dass die Vereinigungsmenge dieser disjunkten Kugeln wirklich das ganze Maß von U ergibt. Man sollte hier auf die Bemerkung schauen, die auf der nächsten Seite steht, Seite 240 oben. Es wird in keiner Weise behauptet, dass die Menge U geschrieben werden kann als Vereinigung dieser abzählbar vielen abgeschlossenen Kugeln. Also die Gleichung U Vereinigung I gleich 1 bis unendlich BI ist nicht erfüllt im Allgemeinen. Es wird nur gesagt, man kann in U ein disjunktes System von Kugeln finden, sodass das, was übrig bleibt, der Rest U minus diese Vereinigung, eine Menge ist, die Lebesgue-Maß 0 hat. Die Konstruktion zieht sich, ist aufwendig. Im getippten Manuskript ist die Diskussion ausgeführt und da sehen Sie, wie man so eine Familie von Kugeln bastelt. Das geht schrittweise, es geht induktiv. Man nimmt immer mehr Volumen aus der Menge U raus durch endliche Systeme von Kugeln und setzt das passend zusammen. Gehen wir in den Beweis von dem Satz 23.8. Die erste Aussage ist offensichtlich, wenn unsere Menge A unendliches Volumen hat. Also nehmen wir an, dass unsere Menge A zur Vereinfachung erstmal offen und beschränkt ist und gucken, was dann passiert. Was müssen wir zeigen? Unsere Menge A, wenn sie offen und beschränkt ist, nach dem Lemma, das ist die Situation des Lemmas, finden wir disjunkte, abgeschlossene Kugeln. BI heißen die auf Seite 241 oben. Abgeschlossene Kugeln, BI in dieser Menge A, sodass das Volumen von A gleich der Summe der Volumina der Kugeln ist. Oder anders formuliert, da A endliches Maß hat, nach Voraussetzung können wir hinschreiben, das Maß der Differenzmenge A ohne diese Kugeln, das ist 0. Die Differenzmenge nennen wir C. Und wie geht's weiter? Epsilon sei vorgegeben nach Definition des Lebesgue-Maßes und den anschließenden Bemerkungen finden wir Würfel, WJ heißen die, sodass die neue Menge C enthalten ist in der Vereinigung dieser Würfel und die Summe der Volumina der Würfel kleiner ist als Epsilon. Warum? Ja, die Menge C ist eine Lebesgue-Nullmenge. Dann können wir C mit Würfeln so überdecken, dass die Summe der Volumina der Würfel kleiner ist als Epsilon. Um den Würfel betrachten wir die abgeschlossene Umkugel. Das ist per Definition die Kugel, die den kleinsten Radius hat, in die man den Würfel gerade reinlegen kann. Und was man sich überlegt, die Begründung sollten Sie selber mal ausführen. Das Volumen der Umkugel BJ Stern zum Würfel WJ ist gleich eine Konstante Cn, die nur von der Dimension abhängt, mal Volumen des Würfels. Das kann man sich durch ein Skalierungsargument überlegen. Das sollten Sie selbst mal ausführen. Wie geht's weiter? Auf der Seite 242 steht, wie es weitergeht. Wir haben jetzt das Umkugelsystem, BJ Stern, was unsere Restmenge sozusagen überdeckt, und das System der Kugeln BI. Und insgesamt ist das natürlich eine Kugelüberdeckung von A mit abgeschlossenen Kugeln, sowas gemacht. Und ja, weil es eine Überdeckung ist, gilt das Maß von A kleiner gleich die beiden Summen der Volumina, die sich aus den Kugelüberdeckungen ergibt. Und wie ist es eingerichtet? Wenn Sie schauen, was passiert. Insgesamt nach Wahl der Kugeln sind die beiden Summen abgeschätzt durch das Lebesgue-Maß von A plus eben die Konstante Cn mal Epsilon. Und damit haben wir die Behauptung bewiesen, unter der Voraussetzung, dass unsere Menge A offen und beschränkt ist. Nämlich dann formt das System der Kugeln auf Seite 242 oben aufgeschrieben, gerade eine Überdeckung von A, die das Maß von A bis mehr oder weniger Epsilon approximiert. Jetzt müssen wir das für beliebige Mengen A verifizieren. Und da können wir uns wieder auf den Fall zurückziehen, dass unsere Menge A endliches Volumen hat. Wie kann man vom ersten Beweisteil profitieren? Man überdecke A mit offenen Quadern, QI heißen die jetzt. Drittletzte Zeile der Seite 242. Und zwar so, möglichst gut, die Summen der Quadervolumina soll das Lebesgue-Maß bis auf Epsilon realisieren. Da wir mit offenen Quadern arbeiten, können wir für jeden einzelnen Quader den ersten Beweisteil anwenden. Das heißt, für jeden einzelnen Quader finden wir ein abzählbares System von abgeschlossenen Kugeln, das das Lebesgue-Maß fast realisiert. Und ja, dann nimmt man alle Systeme zusammen und bekommt dann insgesamt ein abzählbares System von abgeschlossenen Kugeln der geforderten Art, sprich Lebesgue-Maß von A wird bis auf Epsilon realisiert. Aussage Nummer 2 auf Seite 243 oben. Was macht das Lebesgue-Maß unter einer Lipschitz-Abbildung? Schauen wir uns den Fall an, der interessiert. Lebesgue-Maß von A sei endlich. Die Lipschitz-Bedingung, was liefert die? Die Lipschitz-Bedingung sagt, wenn man irgendeine offene Kugel um einen Punkt xi nimmt mit Radius ri, dann wird das F-Bild dieser Kugel enthalten sein in der Kugel mit Radius Lipschitz-Konstante L mal ri, aber jetzt um den Punkt fxi. Und das gilt für irgendwelche Kugeln mit Radius ri und Mittelpunkten xi. So, jetzt wählen wir speziell Kugeln, die unser A überdecken. Drittletzte Zeile von der Seite 243. A sei enthalten in der Vereinigung der Kugeln i gleich 1 bis unendlich, bri xi. Nach dem, was oben drüber steht, ist dann die Bildmenge enthalten in der Vereinigung der Kugeln. Der Radius wird mit dem Faktor L gestreckt, also Radius L mal RI, und das Zentrum geht über in den Punkt FXI. Subadditivität, Lebesgue-Maß von FA, ist kleiner gleich Summe I gleich 1 bis unendlich, Lebesgue-Maße der Kugeln mit Radien LRI um die Punkte FXI. Da wird nur benutzt, dass die 9 Kugeln eben die Bildmenge überdecken und dass man aus diesem Grund die Ungleichung hat für das Lebesgue'sche Maß. So, ja, was macht man jetzt zum Schluss? Man benutzt die Information, Seite 244 oben. Das Lebesgue-Maß ist homogen, das heißt Streckung mit einem positiven Faktor, bewirkt beim Volumen Multiplikation mit dem Faktor Hochdimension und gleichzeitig ist es der Kugel egal, wo ihr Zentrum liegt, das Volumen bleibt davon unberührt. Das heißt, die letzte Zeile von Seite 243 geht weiter mit der Gleichung, dass man L hoch n bekommt mal die Summe der Volumina der Kugeln BRI XI. Ja, was ist mit der Summe der Kugelvolumina ganz rechts außen? Die kann man beliebig gut oder beliebig nah an das Lebesgue-Maß von A hinkriegen. Damit ist gezeigt, Lebesgue-Maß von FA, der Bildmenge, ist abgeschätzt nach oben durch das Lebesgue-Maß von A, multipliziert mit dem Faktor Lipschitz-Konstante hoch n. Die Nummer 3. Was haben wir in der Nummer 3? Da diskutieren wir das Verhalten des Lebesgue'schen Maßes unter speziellen linearen Abbildungen, sprich Translation und orthogonale Abbildung. Die erste Folgerung, wenn diese lineare Abbildung T Translation plus orthogonal ist, dann gilt offensichtlich die Lipschitz-Bedingung als Gleichheit Tx minus Ty. Die Länge dieses Vektors ist gleich x minus y Länge, also L gleich 1. Und damit können wir von der Nummer 2 des Satzes profitieren. Die Nummer 2 sagt, die Länge, nicht die Länge, das Volumen der Bildmenge, also der Menge Ta, ist kleiner oder gleich Lipschitz-Konstante hoch n mal Maß der Ausgangsmenge und Lipschitz-Konstante ist 1. Das heißt, wir kriegen die Ungleichung Lebesgue-Maß Ta kleiner gleich Lebesgue-Maß von A. Andere Richtung. Ja, was beachtet man? Man invertiert T und stellt fest, t hoch minus 1, die inverse Abbildung, ist ebenfalls Lipschitz mit Konstante 1 und erfüllt, wenn Sie so wollen, die Lipschitz-Bedingung mit Gleichheit und Konstante 1. Das heißt, wir können das, was wir gerechnet haben, benutzen, um Ja, die Ungleichung einfach nochmal hinzuschreiben, jetzt mit T hoch minus 1 davor geschaltet. Das heißt, T hoch minus 1 angewendet auf die Menge TA, das Lebesgue-Maß davon ist kleiner oder gleich Lipschitz-Konstante mal T hoch, von T hoch minus 1 mal Lebesgue-Maß der Ausgangsmenge, also Lebesgue-Maß von TA. Und offensichtlich steht auf der linken Seite der Ungleichung das Lebesgue-Maß von A. Also damit sind wir fertig. Die Nummer 4, was passiert, wenn wir auf eine Menge eine allgemeine lineare Abbildung L loslassen? Da brauchen wir ein Zitat aus der linearen Algebra, Seite 244 unten, die sogenannte Polarzerlegung. Die sagt, wenn Sie irgendeine lineare Abbildung L haben, dann können Sie diese schreiben als Produkt O1 verkettet mit Groß D verkettet mit O2. Dabei sind O1 und O2 orthogonale Abbildungen und D ist eine Diagonalmatrix. Das heißt, D wird repräsentiert durch eine Matrix. Wenn Sie formal vorgehen, D ist eine lineare Abbildung und die Basisdarstellung. Die Matrixdarstellung von D sieht so aus wie auf der Seite 245 oben hingeschrieben. Dann fangen wir an zu rechnen. Lebesgue-Maß von LA ist gleich Lebesgue-Maß von O1 angewendet auf die Menge D verkettet O2A. Da können wir O1 rausschmeißen, weil O1 ist Lipschitz mit Lipschitz-Konstante 1 orthogonal. Haben wir vorhin gerechnet. Das heißt, übrig bleibt die zweite Formelzeile, Lebesgue-Maß von D, Kringel O2 der Menge A. So, D angewendet auf irgendeine Menge. Das war der Teil 5 vom Satz 23,6. Da werden alle Ds multipliziert, der Betrag davon, und multipliziert wird noch mit dem Maß der Menge, auf die man das D angewendet hat. Und das ist hier die Menge O2 von A. Das Maß von O2a, das ist wiederum das Maß von A, weil O2 orthogonal ist. Also insgesamt, Mitte von Seite 245 kriegt man das Produkt der Ds, davon den Absolutbetrag, mal das Maß von A. So, das Produkt der Ds, was ist das? Wenn Sie die Determinante von L ausrechnen, dann ist das, der Betrag davon ist gerade das Produkt der Ds. Also haben wir unsere Formel bewiesen. Unter einer allgemeinen linearen Abbildung L ist das Volumen der Bildmenge LA die Determinante von L zum Betrag mal Ausgangsvolumen. So, auf der Seite 245 unten, da beginnt eine etwas unübersichtliche Rechnung. Worum geht's? Wir haben eine Mannigfaltigkeit M. Da wird mal angenommen, die Mannigfaltigkeit hat eine Dimension weniger, das heißt, wir haben eine Hyperfläche. Und dann wird auf der Seite 246 wird gerechnet, etwas umständlich. Das können Sie sich ruhig anschauen, Seite 246, 247. Aber ich finde es hilfreicher, wenn Sie einfach umblättern auf die Seite 245a. Da steht das in Kurzform. Und zwar auch ohne die Einschränkung, dass die Dimension gerade n minus 1 sein muss. Das ist einfach nur ein Bild gemalt. In dem Bild auf der rechten Seite sehen Sie die Mannigfaltigkeit m. Und die Dimension der Mannigfaltigkeit, das soll einfach ein kleines m sein. Und das kleine m ist kleiner als die Raumdimension n. Was haben wir auf der linken Seite? Da haben wir das Achsenkreuz. X-Achse ist die Rm-Variable. Y-Achse Rn minus m. Und gehen Sie zurück in eine der Charakterisierungen von m-dimensionalen Mannigfaltigkeiten. Es gibt eine Umgebung. Ja, die Null liegt ein bisschen merkwürdig, aber sei es drum. auf der linken Seite eine offene Umgebung U der 0 in Rn, einen Diffeomorphismus F auf eine offene Umgebung V von x0, x0 irgendein Punkt aus der Mannigfaltigkeit, sodass das F gerade Folgendes tut, wenn man F einschränkt auf U geschnitten Rm, also das flache Stück Rm Kreuz 0 genauer gesagt, dann bekommt man gerade das Stückchen von M in der Menge V. So, was sieht man? Ohne Einschränkung, sonst verkleine man alles ein bisschen, kann man annehmen, dass F eine Lipschitz-Abbildung ist. Und was tut diese Lipschitz-Abbildung? Die transportiert das flache Stück der linken Seite in das gebogene Stück der rechten Seite. Das flache Stück, also das M-Dimensionale, das hat aber ja Lebesgue-Maß 0, weil es in der Hyperebene liegt. Dann wird das flache Stück verbogen mit dem F. Das bedeutet, weil F Lipschitz ist, ist auch das Bild des flachen Stücks eine Lebesgue-Nullmenge. Einfach die Info, was macht eine Lipschitz-Abbildung mit einer Menge? Das n-dimensionale Maß der Bildmenge ist die Lipschitz-Konstante hoch n mal das Maß der Menge selbst. Und wenn man mit was Niedeldimensionalem links startet, wir wissen schon, Teilmengen von Hyperebenen sind Nullmengen, dann haben wir jetzt mit der Lipschitz-Abbildung auch gesehen, dass man rechts das gebogene Stück V geschnitten M, dass das eine Nullmenge ist. Das Argument ist lokal, aber insgesamt kann man M durch absehbar viele kleine Stücke zusammenbasteln und damit ist natürlich dann M die M-dimensionale Mannigfaltigkeit eine n-dimensionale Lebesgue Nullmenge. Nochmal der Beweis, der auf Seite 246-47 ausgeführt wird, der ist nicht verkehrt, etwas umständlich, aber da kommen die ganzen Argumente nochmal etwas genauer vor. Das ist sozusagen eine grobe Übersicht über das Lebesgue Maß. Das wird uns später in der Integrationstheorie natürlich nochmal begegnen und man sollte es im Hinterkopf behalten als das wichtigste geometrische Maß zur Volumenmessung auf dem RM.